Herzlich willkommen zur Spiritualität hier bei Radio Horeb, sagt Ihnen Regina Frei. Ich freue mich, dass wir jetzt in dieser Stunde an diesem wahrlich schon herbstlichen Samstagnachmittag miteinander verbunden sind. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und jetzt mit dabei sind bei einem immer noch aktuellen, spannenden Thema. Und zwar werden wir uns in dieser Stunde damit befassen mit dem Thema Barmherzigkeit im Denken von Papst Franziskus. Referent ist Professor Dr. Christoph Ohly aus Trier. Im außerordentlichen Jubiläumsjahr der Barmherzigkeit schauen wir in der Spiritualität in einer kleinen Reihe auf die Barmherzigkeit, das Thema Barmherzigkeit im Denken der letzten drei Päpste, Papst Johannes Paul II., Papst Benedikt XVI. Und jetzt unseres aktuellen Papstes, Papst Franziskus. Heute ist der dritte Teil dieser kleinen Reihe angebrochen. Die ersten beiden Teile, liebe Hörerinnen und Hörer, die können Sie nachhören, wenn Sie möchten. Falls Sie sie nicht gehört haben, wie Sie die genau finden, sage ich Ihnen am Ende der Sendung. Aber auch wenn Sie jetzt sagen, ach schade, die habe ich nicht gehört, bleiben Sie trotzdem dran, denn das Thema Papst Franziskus und die Barmherzigkeit, das ist ja steht für sich. Das heißt, Sie können der Sendung heute trotzdem folgen. Die Barmherzigkeit in diesem Jahr, nicht nur das durch das Jahr der Barmherzigkeit, ist natürlich ein Thema, das uns alle im Kopf ist. Vielleicht haben Sie über Radio Horeb oder andere Medien auch den Weltjugendtag verfolgt. Auch er stand unter dem Motto Selig die Barmherzigen. Papst Franziskus weist immer wieder auf die Wichtigkeit der Barmherzigkeit hin. Und wie das genau geschieht in seinen Schriften, in seinem Denken, das wird uns heute Professor Dr. Christoph Ohly aus Trier näher bringen. Grüß Gott, Herr Professor Ohly.
Grüß Gott, Frau Frei, grüße Sie.
Herr Professor Ohly, Papst Franziskus und die Barmherzigkeit, das sind zwei Dinge, die kann man eigentlich gar nicht mehr trennen, oder?
Nein, das kann man nicht. Also dieses Thema der Barmherzigkeit gehört zu Papst Franziskus, zu seinem Pontifikat. Ich denke schon, wie es ja auch viele schon bemerkt haben, als Schlüsselbegriff, als Kernbotschaft, ohne dass sie ja neu ist. Das sehen wir ja auch mit dem Blick auf andere Pontifikate, im Blick auf das Evangelium und so weiter. Aber es gibt so eine Zeitstunde, in der solch ein Thema plötzlich, ja, auf der Tagesordnung steht, ganz oben. Und das sehen wir beim Papst Franziskus, wobei ich auch sagen würde, es gibt bei ihm durchaus auch andere Bereiche mit Begriffen, die man nennen kann, die sicherlich auch prägend für ihn sind. Aber erstes und wichtigstes und ausschlaggebendstes ist sicherlich die Barmherzigkeit, ja.
Sie haben gesagt, es gibt so eine Zeitstunde der Barmherzigkeit. Wir haben uns heute auch eine Stunde 60 Minuten vorgenommen, um genauer auf die Barmherzigkeit im Denken von Papst Franziskus zu schauen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Professor Ohly hat einen Vortrag für uns vorbereitet und danach sind Sie eingeladen, sich bei uns zu melden mit Ihren Rückfragen. Und wie Sie das tun können, werde ich Ihnen später noch genauer erklären. Jetzt aber darf ich Sie, Herr Professor Ohly, um Ihren Vortrag bitten.
Gerne, ja, vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es gerade schon angesprochen, in der Rückschau auf die verschiedenen Pontifikate kann man den jeweiligen Päpsten und ihrem Dienst oft Leitworte, Schlüsselbegriffe zuschreiben, die sich wie ein roter Faden durch die Amtszeit hindurchziehen. Diese Leitworte besitzen nicht selten eine solche Strahlkraft, dass sie wie in einem Brennpunkt das Charakteristikum des jeweiligen Pontifikates auszudrücken vermögen. Ohne Zweifel wird für das Pontifikat von Papst Franziskus einmal der Begriff der Barmherzigkeit stehen. Bereits in seiner ersten Angelusansprache hob der damals neu gewählte Papst die Bedeutung der Barmherzigkeit hervor, indem er mit dem Blick auf das Evangelium von der Ehebrecherin sagte: Ja, Brüder und Schwestern, das Gesicht Gottes ist das eines barmherzigen Vaters, der immer Geduld hat. Habt ihr an die Geduld Gottes gedacht? Die Geduld, die er mit einem jeden von uns hat? Das ist seine Barmherzigkeit. Immer hat er Geduld. Geduld mit uns. Er versteht uns. Er wartet auf uns. Er wird es nicht müde, uns zu vergeben. Und wenn wir es verstehen, reuigen Herzens zu ihm zurückzukehren. Und aus dem großen Schatz der Psalmen zitierte der Papst dann den Vers: Groß ist die Barmherzigkeit des Herrn. Seitdem ist er auf diese Wirklichkeit des Glaubens, so können wir die Barmherzigkeit sicherlich als Kerngedanken des Evangeliums bezeichnen, schier unzählige Male zu sprechen gekommen. Nun konnten wir aber auch in den vorausgehenden Sendungen, die sich mit der Barmherzigkeit im Denken von Papst Johannes Paul II. Und Papst Benedikt XVI. Beschäftigten, sehen, dass die Betonung dieser Eigenschaft Gottes im Lehramt der Päpste nicht neu ist. Im Gegenteil, gerade die beiden Vorgänger von Papst Franziskus haben sich eingehend mit ihr beschäftigt, sie stets auch zum Gegenstand der Verkündigung gemacht, sowie in Lehrschreiben und Betrachtungen in ihrer Schönheit und Bedeutung für das Leben als Christ und der Kirche beschrieben. So könnte man nun fragen, was denn da heute so neu daran ist, dass gerade die Barmherzigkeit so sehr mit Papst Franziskus in Verbindung gebracht wird. Vielleicht kann man sagen, aber auch das ist letztlich nur ein Ausschnitt der persönlichen Wahrnehmung, dass Papst Franziskus den bedeutsamen Überlegungen der beiden genannten Päpste sozusagen ihre praktische Nuance gegeben und sie fortgeführt hat. Er erinnert die Kirche und ihre Gläubigen immer wieder an die Notwendigkeit des praktischen Vollzugs und damit der konkreten Anwendung der Barmherzigkeit. Und nicht zuletzt die vor kurzem erfolgte Heiligsprechung von Mutter Teresa scheint dies zu bestätigen. Gilt sie, die oft Engel der Armen genannt wurde, doch als Heilige einer personifizierten Barmherzigkeit par excellence. In ihrem Leben und in ihrem unbegrenzten Einsatz für die Armen dieser Welt ist auf eine ganz besondere Weise Gottes Barmherzigkeit berührbar geworden. Zumal ihr selbst bewusst war, dass all ihr Tun sich als Antwort auf den Ruf Jesu am Kreuz versteht. Mich dürstet. Mich dürstet nach deiner Liebe. Mich dürstet nach den Seelen. Mich dürstet nach dem Leben der Menschen, dass du, Teresa, mit der barmherzigen Liebe Gottes in Berührung bringen sollst. Barmherzigkeit als Gabe des eigenen Herzens, so legt es ja der Begriff Misericordia nahe, als Gabe der aus Christus kommenden Liebe für die Armen der Welt. Ohne Zweifel dürfen wir sagen, dass dort die Liebe des Erlösers am sinnenfälligsten sichtbar wird, zumal sie nicht allein den materiell Armen, sondern allen Armen, und das heißt ja letztlich jedem Menschen gilt. In und durch diese, durch den Menschen und sein Tun vermittelte Barmherzigkeit kann daher Christus dem Menschen begegnen und kann umgekehrt der einzelne Mensch Christus als seinen Erlöser und Heiland finden und mit den Worten des Psalmisten bekennen: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang. Und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Bitten wir nun, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir ein wenig in die Gedankenwelt von Papst Franziskus zur Barmherzigkeit eintreten wollen, um diesen Geist der Barmherzigkeit, jenen Geist, der uns erkennen lässt, wie sehr Gott uns liebt und wie sehr er unser Heil in Liebe und Wahrheit sucht. Auch wenn wir im Rahmen dieser kurzen Sendung nur auf zwei kleine, aber ich denke wichtige Aspekte im Denken von Papst Franziskus eingehen können, lasse der Geist Gottes uns doch dessen ansichtig werden, was darin wahrlich wichtig ist. Möge er uns anrühren, damit wir tun, was ihm gefällt. Denn Christus spricht ja: Ich habe keine anderen Hände und keine anderen Füße als die euren.
Spiritualität bei Radio Horeb heute an diesem Samstagnachmittag. Wir sind mit einem Veni Creator Spiritus, ein Lied zum Heiligen Geist, eingestiegen in diese Sendung, die den Titel trägt Barmherzigkeit im Denken von Papst Franziskus. Referent ist Professor Dr. Christoph Uli aus Trier und nach einer kurzen Einführung, die er uns gegeben hat, vor allem unter dem Aspekt, was ist eigentlich Barmherzigkeit, also Barmherzigkeit als Gabe des eigenen Herzens, als Gabe der aus Christus kommenden Liebe für die Armen in der Welt, schauen wir nun darauf, wie sich die Barmherzigkeit im Denken von Papst Franziskus widerspiegelt.
Den zuvor genannten Grundgedanken der, so könnte man sagen, Praktikabilität der Barmherzigkeit, also der Notwendigkeit, dass Barmherzigkeit gelebt und praktiziert werden muss, hat Papst Franziskus in einer der sogenannten Jubiläumsaudienzen zum Jahr der Barmherzigkeit selbst betont. Am 30. Juni dieses Jahres sagte er im Rahmen einer solchen Zusammenkunft, wörtlich: Ein Mensch kann barmherzig sein oder er kann nicht barmherzig sein. Es ist ein Lebensstil. Ich entscheide mich, barmherzig zu leben oder ich entscheide mich, nicht barmherzig zu leben. Eine Sache ist es, über Barmherzigkeit zu sprechen. Etwas anderes ist es, die Barmherzigkeit zu leben. In Anlehnung an ein Wort des heiligen Apostels Jakobus können wir sagen, die Barmherzigkeit für sich allein ist tot, wenn sie nicht Werke vorzuweisen hat. Und der Papst rief aus, genau so ist es. Was die Barmherzigkeit lebendig macht, ist die beständige Dynamik des Zugehens auf die Bedürfnisse und Nöte der Menschen, die sich in geistlicher und materieller Not befinden. Die Barmherzigkeit hat Augen, um hinzusehen, Ohren, um zuzuhören, Hände, um wieder aufzurichten. Nach Papst Franziskus bietet folglich der Alltag jedes Menschen viele Gelegenheiten, die vielfältigen Nöte und echten Bedürfnisse von Menschen in der eigenen Umgebung wahrzunehmen. Leider gingen heute viele, so der Papst, oft in Gleichgültigkeit daran vorbei. Dabei sei es gerade diese Gleichgültigkeit, die, so sagt er, scheinheilig mache und ohne dass wir es merken, in eine spirituelle Lethargie münde, die den Geist unempfindlich macht und das Leben steril. Es gelte daher, gerade heute wach wie Funken zu sein, so sagte es, damit der Blick des Christen angesichts der neuen, von der Wohlstandskultur geschaffenen Formen der Armut nicht schwach wird und unfähig dazu, das Wichtige zu sehen. Das Wesentliche sei es also, in einer solchen Lage auf Jesus zu sehen. Und Jesus im Hungrigen zu sehen, im Gefangenen, im Kranken, im Unbekleideten, im Arbeitslosen, der eine Familie zu ernähren hat. Aber auch in jenem, der einsam und traurig ist, der sich täuscht und Rat braucht. In jenem, der Bedarf nach einer Begleitung in der Stille hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, sagen wir es kurz. Barmherzigkeit wird also immer konkret erfahrbar. Sie muss konkret werden, wie wir es in den sogenannten 7 leiblichen und den 7 geistlichen Werken der Barmherzigkeit sehen und immer wieder lernen können. Von diesen Werken sagt Papst Franziskus kurz und bündig, die Verkündigung Jesu nennt uns diese Werke der Barmherzigkeit, damit wir prüfen können, ob wir als seine Jünger leben oder eben nicht. Entdecken wir erneut die leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Hungrige speisen, Durstigen zu trinken geben, Nackte bekleiden, Fremde aufnehmen, Kranke pflegen, Gefangene besuchen und die Toten begraben. Und vergessen wir auch nicht die geistigen Werke der Barmherzigkeit. Den Zweifelnden recht raten, die Unwissenden lehren, die Sünder zurechtweisen, die Betrübten trösten, Beleidigungen verzeihen, die Lästigen geduldig ertragen und für die Lebenden und Verstorbenen zu Gott beten. Und als Anstoß zu einer Art Gewissenserforschung fügt Papst Franziskus noch hinzu, Vergessen wir nicht die Worte des heiligen Johannes vom Kreuz. Am Abend unseres Lebens werden wir nach der Liebe gerichtet werden. Hier tritt ein zweiter wichtiger Gedanke hinzu. Die Barmherzigkeit zu leben ist, wenn wir Papst Franziskus recht verstehen, letztlich immer eine Folge der erfahrenen Barmherzigkeit. Wer Liebe erfährt, vermag selbst zu lieben. Wer Barmherzigkeit erfährt, der vermag selbst barmherzig zu sein. Der Papst noch einmal wörtlich: Wie vielfältig ist Gottes Barmherzigkeit uns gegenüber? Und wie viele Gesichter wenden sich uns zu, um Barmherzigkeit zu erlangen? Wer im eigenen Leben die Barmherzigkeit des Vaters erfahren hat, kann nicht gefühllos gegenüber den Nöten der Geschwister sein. Die Lehre Jesu, die wir gehört haben, lässt keine Ausflüchte zu. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war nackt, fremd, krank, im Gefängnis und ihr habt mir geholfen. Es ist, liebe Hörerinnen und Hörer, offensichtlich, dass dieser Grundgedanke den Papst in seinem bisherigen bischöflichen Dienst und nun auch als Papst zutiefst prägt. In der Eröffnungsbulle zum Jubiläumsjahr der göttlichen Barmherzigkeit, die ja den schönen Titel Misericordiae Vultus, also das Angesicht der Barmherzigkeit, trägt, erinnert er deshalb auch an seinen Wahlspruch, der dieses Erfülltsein von der Barmherzigkeit als Leitwort und bestimmende Wirklichkeit wohl auch im Blick auf sein eigenes Leben erwähnt. Der Papst schreibt in dieser Eröffnungsbulle: Gottes Barmherzigkeit ist nicht eine abstrakte Idee, sondern eine konkrete Wirklichkeit, durch die er seine Liebe als die Liebe eines Vaters und einer Mutter offenbart, denen ihr Kind zutiefst am Herzen liegt. Es handelt sich wirklich um eine leidenschaftliche Liebe. Sie kommt aus dem Innersten und ist tiefgehend natürlich bewegt von Zärtlichkeit und Mitleid, von Nachsicht und Vergebung. Und Franziskus fügt weiter hinzu: Wenn wir den Blick auf Jesus und auf sein barmherziges Antlitz richten, sehen wir die Liebe der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Seine Person ist nichts anderes als Liebe, eine sich schenkende Liebe. Seine Beziehungen zu den Menschen, die ihn umgeben, sind einzigartig und unwiederholbar. Seine Zeichen, gerade gegenüber den Sündern, Armen, Ausgestoßenen, Kranken und Leidenden, sind ein Lehrstück der Barmherzigkeit. Alles in ihm spricht von Barmherzigkeit. Nichts in ihm ist ohne Mitleid. Papst Franziskus verdeutlicht dies schließlich an einer ganzen Reihe von biblischen Ereignissen und Gestalten, mit deren Hilfe er auch sein eigenes Tun begründen möchte. Er erinnert zunächst an die Aussage des Evangeliums, in der es heißt, dass Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, sieht, wie sie müde und erschöpft sind, wie sie verloren umhergehen und so erscheinen, als seien sie ohne Hirten. Und dann heißt es, er empfand mit ihnen Mitleid, die Kompassion, das Mitleiden mit dieser konkreten Situation der Menschen, die ihm dort folgen. Dann sagt der Papst, in der Kraft dieser mitleidenden Liebe heilte er die Kranken, die man zu ihm brachte. Und mit wenigen Broten und Fischen machte er viele satt. Was Jesus in all diesen Situationen bewegte, war nichts anderes als die Barmherzigkeit, mit deren Hilfe er im Herzen seiner Gegenüber zu lesen verstand und die es ihm erlaubte, ihrem wahrhaftigsten Bedürfnis zu entsprechen. Als er der Witwe von Nain begegnet, die ihren einzigen Sohn zu Grabe trug, empfand er ein solch starkes Mitleid mit diesem unendlichen Schmerz einer Mutter, die ihren Sohn beweinte, dass er diesen vom Tod auferweckte und ihn ihr zurückgab. Nachdem er den Besessenen von Gerasa befreit hatte, gab er ihm folgenden Auftrag: Berichte alles, was der Herr für dich getan und wie er Erbarmen mit dir gehabt hat. Auch die Berufung des Matthäus geschieht vor dem Horizont der Barmherzigkeit. Als Jesus an der Zollstelle vorbeikommt, fällt sein Blick auf Matthäus. Es ist ein Blick voller Barmherzigkeit, der die Sünden dieses Mannes vergab. Gegen den Widerstand der anderen Jünger wählte er ihn, den Sünder und Zöllner, und machte ihn zu einem der Zwölf. Der Papst Franziskus erinnert dabei an einen Kommentar des heiligen Beda Venerabilis zu dieser Stelle des Evangeliums und sagt, der heilige Beda Venerabilis schrieb in seinem Kommentar zu dieser Stelle des Evangeliums, dass Jesus den Matthäus mit barmherziger Liebe anschaute und erwählte. Miserando atque eligendo. Anschauen, das Erbarmen empfinden und erwählen. Dieses Wort, so sagt Papst Franziskus, hat mich so sehr beeindruckt, dass ich es zu meinem Wahlspruch machte. Miserando atque eligendo. So liegt im Handeln Jesu selbst dieser bindende Maßstab für das Handeln des Christen. Dieser Maßstab wird von Christus gegenüber Petrus konkretisiert. Bewegt durch die Frage des Petrus, der wissen will, wie oft man verzeihen muss. Also wie oft man denn dieses Mitleid, diese Barmherzigkeit, diese Bereitschaft zur Vergebung aufbringen muss. Antwortet Jesus auf die erste Aussage des Petrus, ob das 7-mal sein soll, was in den Augen der Jünger doch schon sehr viel ist. Nein, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Das heißt letztlich übersetzt immer. Und im Anschluss daran erzählt Jesus das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Als dieser seinem Herrn eine große Summe zurückzahlen sollte, bittet er ihn auf Knien und sein Herr erlässt ihm die Schuld. Unmittelbar darauf, wir kennen dieses Gleichnis, begegnet er einem Mitknecht, der ihm ein paar wenige Cent schuldig war. Dieser bittet ihn ebenfalls auf Knien um Erbarmen, doch jener weigert sich und lässt ihn ins Gefängnis werfen. Als der Herr davon erfährt, wird er sehr zornig, lässt den Diener rufen und sagt zu ihm, hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und Jesus fügt hinzu, ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Für Papst Franziskus enthält gerade dieses Gleichnis eine, wie er sagt, tiefe Lehre für jeden von uns. Er sagt, Jesus stellt fest, dass Barmherzigkeit nicht nur eine Eigenschaft des Handelns Gottes ist. Sie wird vielmehr auch zum Kriterium, und ich denke, das ist wichtig, an dem man erkennt, wer wirklich seine Kinder sind. Wir sind also gerufen, so sagt es der Papst, Barmherzigkeit zu üben, weil uns selbst bereits Barmherzigkeit erwiesen wurde. Die Vergebung von begangenem Unrecht wird zum sichtbarsten Ausdruck der barmherzigen Liebe und für uns Christen wird sie zum Imperativ, von dem wir nicht absehen können. Wie schwer ist es anscheinend immer und immer wieder zu verzeihen. Und doch ist die Vergebung das Instrument, das in unsere schwachen Hände gelegt wurde, um den Frieden des Herzens zu finden. Groll, Wut, Gewalt und Rache hinter uns zu lassen, ist die notwendige Voraussetzung für ein geglücktes Leben. So Papst Franziskus in der Eröffnungsbulle Misericordiae Vultus. Den Gedanken, so haben wir es eben gesagt, dieser notwendigen Praktizierung und Verwirklichung der Barmherzigkeit, wie sie wohl charakteristisch ist für das Denken von Papst Franziskus, können wir schließlich in einen Kerngedanken zusammenführen und zusammenfassen. Wenn die Barmherzigkeit die erste Eigenschaft Gottes ist, so sagt es der Papst in einem Buch, das den Titel »Der Name Gottes ist« Barmherzigkeit trägt, dann muss sie auch die erste dessen sein, der dem Sohn Gottes nämlich Jesus Christus auf seinem Lebensweg nachfolgt. Oder anders gesagt, was für den Herrn und Meister gilt, das überträgt sich natürlich auch auf den, der ihm nachfolgt, auf den Schüler, auf den Jünger, auf den Apostel, auf die ganze Kirche. Und so schreibt es Jesus der Kirche ins Herz hinein: Seid also barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Spiritualität bei Radio Horeb an diesem Samstagnachmittag um gleich 14.30 Uhr. Mein Name ist Regina Frei. Ich darf Sie durch diese Sendung heute begleiten mit dem spannenden und immer noch interessanten Thema Barmherzigkeit. Heute unter dem Blick Barmherzigkeit im Denken von Papst Franziskus. Referent ist Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier. In seinem Vortrag ist er bislang darauf eingegangen, wie Papst Franziskus Barmherzigkeit als konkrete Tat auslegt. Und für Papst Franziskus ist Barmherzigkeit auch ein Kriterium, um erkennen zu können, wer wirklich zu den Kindern Gottes gehört, wer wirklich Barmherzigkeit lebt. Das ist die eine Seite, Barmherzigkeit als konkrete Tat. Und wir hören nun im zweiten Teil des Vortrags, wie wir diese Barmherzigkeit Gottes erfahren können.
Der zweite Gedanke, der das Denken von Papst Franziskus im Blick auf die Barmherzigkeit prägt, wird in diesem Jahr der Barmherzigkeit zu vielen Gelegenheiten deutlich. Für den Papst ist die Beichte das zentrale Instrument der göttlichen Barmherzigkeit. Daran erinnert und das betont er immer wieder. In der Beichte erfährt der Sünder, der zu sein, Papst Franziskus selber auch immer wieder betont, auf sakramentale, das heißt wirkmächtige Weise, das verzeihende und erbarmende Handeln Gottes. In den Worten und im Handeln des Priesters spricht und handelt Christus selbst. Ich selbst, liebe Hörerinnen und Hörer, erkläre es in Katechesen mit Kindern und jungen Menschen gerne so: Der Priester stellt Christus sein Herz und seine Stimme zur Verfügung, sodass Christus selbst in ihm und durch ihn als Erlöser und Heiland handeln kann, indem er die Sünden vergibt und einen neuen Anfang schenkt. Das heißt, die menschliche Stimme des Priesters, der ja immer auch Mensch bleibt, wird in der Kraft des Heiligen Geistes zur Stimme Christi selbst, die ich vernehme und die mir als Beichtenden das Heil zusagt. Gerade an dieser Stelle, so meine ich, wird besonders deutlich, was ein Sakrament ist. In einem äußeren, oft ganz zerbrechlichen Zeichen, nämlich hier das Wort eines Menschen, konkretes Priesters, handelt und wirkt Gott selbst. Vermittelt er etwas für uns Unsichtbares, nämlich seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine hingebungsvolle Liebe, die aber durch das geisterfüllte Tun des Menschen erwirkt und bewirkt wird. Und die im Menschen Frucht bringt, wenn sie mit der bereiten Haltung des Empfangens aufgenommen wird. Sagen wir es noch einmal anders, es geschieht Großartiges in der Beichte, in diesem Austausch zwischen Gott und Mensch, vermittelt durch den Dienst des Priesters, wenn Gott gibt, und das tut er, und wenn der Mensch bereit ist zu empfangen. So ist es dem Sünder möglich, nicht nur in einer theoretischen Vorstellung zu leben, Gott sei ihm barmherzig. Oder wie es andere gerne sagen, dass sie dies bei einem Spaziergang oder an einer anderen Stelle in der Schöpfung erfahren können. Das mag sein. Aber ich erkenne hier im Raum der Beichte vernehmbar die Vergebung der Sünden und die barmherzige Liebe des Erlösers. Jeder, der beichtet, weiß, wie befreiend und wohltuend gerade dieser Neuanfang ist, den ich hörbar geschenkt bekommen habe. Einen Neuanfang, den Christus durch den Dienst des Priesters mit dem Sünder macht. Deshalb lädt Papst Franziskus in diesem Jubiläumsjahr ganz besonders zur regelmäßigen Beichte ein. In einem Gespräch mit Teilnehmern einer Konferenz zu diesem Thema Beichte sagte er im März dieses Jahres: Gott hat ein schlechtes Gedächtnis, denn wenn einer eine Sünde vergibt, dann vergisst er sie ein für alle Mal. Wenn Gott eine Sünde vergibt, dann vergisst er sie ein für alle Mal. Sicherlich, so Papst Franziskus, könne die Barmherzigkeit Gottes die Menschen auf verschiedene Weise erreichen. Wir haben das eben schon angesprochen. So beispielsweise, wie er sagt, durch das Erwachen eines ehrlichen Gewissens, beim Lesen der Bibel, wodurch das Herz verwandelt werden kann, bei der Begegnung mit barmherzigen Brüdern und Schwestern und auch durch Lebenserfahrungen, die von Wunden, Sünde, Vergebung und Barmherzigkeit erzählen. Der sicherste Weg zur Barmherzigkeit aber sei die Vergebung der Sünden, die Jesus Christus vorgelebt und der Kirche im Sakrament der Versöhnung und der damit verbundenen Vollmacht des Priesters hinterlassen habe. Der Papst noch einmal wörtlich: Jeder Gläubige kann nach der Absolution des Priesters sicher sein im Glauben, dass seine Sünden weggewischt worden sind von der göttlichen Barmherzigkeit. Sie existieren nicht mehr. Gott ist allmächtig. Mir gefällt der Gedanke, dass er eine bestimmte Schwäche hat, ein schlechtes Gedächtnis. Hat er dir einmal vergeben, vergisst er deine Sünden. Das ist großartig, so sagt es der Papst. Die Sünden gibt es dann nicht mehr. Jede Absolution ist gewissermaßen ein Jubeljahr des Herzens. Sie erfreut nicht nur den Gläubigen und die Kirche, sondern Gott selbst. Und Franziskus fügte damals mit Blick auf das Gleichnis vom verlorenen Schaf die Worte Jesu hinzu: Ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Die Einladung zur Beichte, liebe Hörerinnen und Hörer, der er als Papst schon mehrfach sichtbar auch vorangegangen ist, verbindet Franziskus immer wieder mit Worten an die Beichtväter. So sagte er im Rahmen der erwähnten Ansprache, dass der Beichtpriester so wörtlich zum Vermittler der Freude werden müsse, damit der Gläubige nach der Vergebung nicht mehr von der Last seiner Schuld erdrückt werden müsse und die befreiende Kraft Gottes spüren könne, bereit, seine Fehler wieder gut zu machen und den anderen mit einem guten, zugänglichen Herzen zu begegnen. Diese Einladung gibt Papst Franziskus als Aufforderung heraus. So sagte den Priestern: Stellen wir das Sakrament der Versöhnung wieder ins Zentrum, nicht nur im Heiligen Jahr, denn es ist der wahre Ort, an dem die Beichtväter wie Büßer die Liebe Gottes erfahren können. Eine Liebe, die uns nie enttäuscht. Gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, nehme ich an dieser Stelle auch noch einmal das Wort des Papstes an die Beichtväter aus der Verkündigungsbulle auf. Da ist zugleich auch ein Wort, so meine ich, an alle Gläubigen beinhaltet, um diese Einladung zum Sakrament der Versöhnung zu vertiefen. Der Papst schreibt in dieser Verkündigungsbulle: Ich werde nicht müde zu wiederholen, dass die Beichtväter ein wahres Zeichen der göttlichen Barmherzigkeit sein sollen. Beichtvater ist man nicht einfach so, man wird es. Und zwar besonders dadurch, dass wir zunächst für uns selbst bußfertig Vergebung suchen. Vergessen wir nie, dass Beichtvater zu sein bedeutet, an der Sendung Jesu teilzuhaben und ein greifbares Zeichen der bleibenden göttlichen Liebe zu sein, die verzeiht und rettet. Wir haben die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, um Sünden zu vergeben. Dafür sind wir verantwortlich. Wir sind nicht Herren dieses Sakramentes, sondern treue Verwalter der Vergebung Gottes. Jeder Beichtvater soll die Gläubigen aufnehmen, wie der Vater im Gleichnis den verlorenen Sohn. Es ist ein Vater, der dem Sohn entgegenkommt, obwohl dieser ja seine Güter verschwendet hat. Die Beichtväter sollen den reumütigen Sohn, der nach Hause zurückkehrt, umarmen und ihre Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass sie ihn wiedergefunden haben. Sie werden auch nicht müde, zum anderen Sohn zu gehen, der draußen geblieben ist und dem es nicht gelingt, sich zu freuen. Ihm erklären sie, dass sein hartes Urteil ungerecht ist und dass es vor der grenzenlosen Barmherzigkeit des Vaters nicht bestehen kann. Der Papst schließt diese Überlegungen mit dem Wort: Die Beichtväter sind also berufen, immer, überall, in jeder Situation und egal in welchen Umständen, Zeichen des Primates der Barmherzigkeit zu sein. Mit diesen Worten des Papstes an die Priester wird aber, so meine ich, zugleich auch die Einladung an alle Gläubigen vernehmbar. Geht zur Beichte. Empfangt dieses einzigartige Geschenk Gottes, das er durch die Priester vermittelt. Schlagt Gott die Annahme dieses Geschenkes nicht aus. Und, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, als Priester möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen, was ich schon öfter gesagt habe und was mir wahrlich ein Herzensanliegen ist. So wie wir als Priester uns bemühen, den Dienst der sakramentalen Versöhnung aufrichtig, authentisch und sicherlich auch sorgsam zu verrichten, natürlich auch mit all den Schwächen, die uns als Menschen ausmachen, so bedenken Sie bitte auch, wie sehr Sie uns als Priestern helfen, wenn Sie uns als solche in Anspruch nehmen. Ein Priester, der Beichte hört und die sakramentale Versöhnung im Auftrag Gottes vermitteln darf, der erkennt immer wieder neu, und das sicher auch und gerade in den schweren Tagen seines Priestertums, welche große Gabe ihm Gott übertragen hat und welche Freude es ist, im Dienst dessen zu stehen, der Heiland und Erlöser aller Menschen sein will und der das Heil aller Menschen will. Nehmen Sie uns also dafür bewusst in Anspruch, denn so leisten Sie auch einen hilfreichen Dienst an der Fruchtbarkeit unserer priesterlichen Berufung. Wollen wir schließen, auch heute in dieser Sendung, wieder mit dem Blick auf die Jungfrau und Gottesmutter Maria. Wir hören dazu die Worte, die Papst Franziskus zu diesem Jubiläumsjahr der Gottesmutter gewidmet hat. Die Kirche verehrt Maria als Mutter der Barmherzigkeit, weil sie uns Jesus Christus, die fleischgewordene Barmherzigkeit Gottes, geboren hat und weil sie uns als himmlische Mutter stets zur Umkehr und Erneuerung ermutigt. Und dies in dem Bewusstsein, in ihrem Sohn stets einen gütigen und barmherzigen Richter und Erlöser zu finden. Deshalb schreibt Papst Franziskus: Ihr liebevoller Blick begleite uns durch dieses heilige Jahr, damit wir alle die Freude der Zärtlichkeit Gottes wiederentdecken können. Kein anderer hat so wie Maria die Tiefe des Geheimnisses der Menschwerdung Gottes kennengelernt. Ihr ganzes Leben war geprägt von der Gegenwart der fleischgewordenen Barmherzigkeit. Die Mutter des Gekreuzigten und Auferstandenen ist eingetreten in das Heiligtum der göttlichen Barmherzigkeit, denn sie hatte zutiefst Anteil am Geheimnis seiner Liebe. Dazu erwählt, die Mutter des Sohnes Gottes zu sein, war Maria von Anbeginn an von der Liebe des Vaters vorbereitet worden, um die Lade des Bundes zu sein, des Bundes zwischen Gott und den Menschen. In ihrem Herzen hat sie die Barmherzigkeit Gottes bewahrt, in völligem Einklang mit ihrem Sohn Jesus. Ihr Lobgesang auf der Schwelle des Hauses der Elisabeth war der Barmherzigkeit gewidmet, die sich erstreckt von Geschlecht zu Geschlecht. Auch wir waren schon in diesen prophetischen Worten der Jungfrau Maria anwesend. Das wird uns Trost und Stärke sein, wenn wir die heilige Pforte durchstreiten, um die Frucht der göttlichen Barmherzigkeit zu erfahren. Und unter dem Kreuz ist Maria, gemeinsam mit Johannes, dem Jünger, den er liebte, Zeugin der Worte der Vergebung, die über die Lippen Jesu kamen. Diese höchste Form der Vergebung für die, die ihn gekreuzigt haben, zeigt uns, wie weit die Barmherzigkeit Gottes geht. Maria bezeugt, dass die Barmherzigkeit des Sohnes Gottes grenzenlos ist und alle erreicht, ohne jemanden auszuschließen. Und so lädt, liebe Hörerinnen und Hörer, Papst Franziskus schließlich uns alle ein, immer wieder das altehrwürdige Gebet an Maria zu richten, das Salve Regina. Das bittet, sie möge uns ihre barmherzigen Augen zuwenden und uns würdig machen, das Antlitz der Barmherzigkeit zu betrachten, ihren Sohn Jesus Christus. Beten wir deshalb. Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Unser Leben, unsere Wonne, unsere Hoffnung sei gegrüßt. Zu dir rufen wir, verbannte Kinder Evas. Zu dir seufzen wir trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. Wohlan denn, unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns zu und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.
Spiritualität bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Barmherzigkeit im Denken von Papst Franziskus. Wir haben den Vortrag gehört von Professor Dr. Christoph Ohly aus Trier. Und liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie herzlich eingeladen, sich mit Ihren Fragen an Professor Ohly zu wenden, im speziellen Hinblick ja auf das Denken von Papst Franziskus, auf seinen Blick auf die Barmherzigkeit. Wir sind ja im außerordentlichen Jahr der Barmherzigkeit und Professor Ohly hatte zwei Schwerpunkte. Zum einen die Barmherzigkeit als konkrete Tat, die wir ja tun können, und zum anderen die Barmherzigkeit Gottes, die wir in der Beichte empfangen können. Wenn Sie Fragen dazu haben, dann lade ich Sie jetzt herzlich ein, sich telefonisch bei uns zu melden unter der 089 517 008 008. Nochmal von vorn, 089 517 008 008. Und wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann bitte die 0049 vorwählen. Und Sie können auch gerne anrufen, während ich jetzt schon mit Professor Ohly im Gespräch bin. Meine Kollegin Renate Mäwes wird dann Ihren Anruf entgegennehmen und an uns weiterleiten. Ja, Herr Professor Ohly, Sie haben Papst Franziskus zitiert mit einem Zitat, das habe ich mir gelb angestrichen und auch noch abgeschrieben, weil ich das eigentlich ziemlich genial finde. Wenn Gott eine Sünde vergibt, vergisst er sie ein für alle Mal. Und eingeleitet war das, glaube ich, mit dem Satz, Gott hat ein schlechtes Gedächtnis. Wir Menschen haben leider ein gutes Gedächtnis.
Vor zumindest allem, in manchen Bereichen.
Ja, genau, meistens in denen, wo es besser wäre, wir würden vergessen. Ja. Denn ja, gerade jetzt die Frage ist, Gott vergisst unsere Sünden, Gott ist uns gegenüber barmherzig, aber wir selbst uns gegenüber manchmal nicht. Also eigene Sünden zu vergessen, sich selbst gegenüber barmherzig zu sein, das ist auch, kann ziemlich schwierig sein. Wie kann uns das denn gelingen, da ein schlechtes Gedächtnis zu haben?
Vielleicht ein Wort zuvor. Ich glaube, dass gerade an diesem Punkt immer wieder sichtbar wird, was wir ja auch in der Lehre, in der Dogmatik, in der Gotteslehre sagen, dass Gott eben immer viel unendlich größer ist, als wir ihn denken können. Und wenn wir gerade sagen, so wie der Papst es ausdrückt, Gott hat ein schlechtes Gedächtnis, er vergisst diesen, die sind wirklich vergessen, sie sind ausgelöscht, weg im, dann kommen wir damit an unsere Grenzen, weil wir tatsächlich in diesen Dingen oft ein sehr gutes Gedächtnis haben. Was kann man da machen? Das ist ein Thema, das oft in der Beichte angesprochen wird. Unter zwei Aspekten. Das eine, ich gehe beichten, aber behalte das doch in der Erinnerung. Also da ist doch etwas, was mich immer wieder auch, sei es durch das, was ich so im Alltag erlebe, an das erinnere, was einmal in meinem Leben gewesen ist. Und ich glaube, an diesem Punkt setzt ja gerade die Frömmigkeitsform auch des Ablasses an, dass ich mir da durch das entsprechende Gebet auch die Hilfe der Kirche holen oder in Anspruch nehmen kann, die mir mithilft an diesen Folgen oder wie es auch genannt wird, an den Sündenstrafen, an den Konsequenzen zu arbeiten, sie also tatsächlich wegzuarbeiten mit Hilfe eines geistlichen Lebens, indem ich immer mehr in diese Liebe Gottes eintauche. Und das andere, der zweite Gedanke, der dann bei der Beichte oft geäußert wird, ja gut, aber wenn ich jedes Mal komme und immer dasselbe beichte, weil es sich nicht ändert, hat es dann überhaupt noch Sinn, beichten zu gehen? Auch das ist, ich sage immer so, eine gewisse Form des Unglaubens. Warum denken wir so? A, dürfen wir immer zu Jesus kommen? Und B, ist er es doch gerade, der mit seiner Gnade Unendliches tun kann, wenn wir ihn lassen? Also, dass wir sagen, das hat ja gar keinen Zweck mehr, wäre ja fast Hochmut, wäre Stolz gegenüber dieser Barmherzigkeit Gottes, die es nie aufgibt, an uns zu handeln, um uns wirklich zu dem Menschen zu machen, an den Gott dachte, als er ihn schuf. Also so in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang würde ich das sehen.
Wobei das Letzte, was Sie jetzt gesagt haben, ja nicht heißt, dass man aufhören sollte, an sich zu arbeiten. Also dann zu sagen, genau, na gut, ich gehe das nächste Mal ja sowieso wieder beichten, da sage ich das ja eh wieder und dann passt das schon.
Das Zusammenspiel von Gnade und eigenem aktiven Mittun, die Kooperation zwischen diesen beiden Elementen.
Wenn jetzt Gottes Barmherzigkeit immer so viel größer ist als unsere eigene Barmherzigkeit, auch im Hinblick auf andere Menschen, gibt es dann eigentlich einen Ansatzpunkt, wo man sagen kann, dort hat vielleicht ja im Neuen Testament Jesus barmherzig gehandelt und dieses barmherzige Handeln kann ich mir abschauen. Das ist für mich auch möglich. Das ist jetzt nicht so groß, dass ich sagen müsste, davor kann ich nur kapitulieren.
Wenn man sich die einzelnen Erzählungen so im Evangelium einmal daraufhin näher anschauen würde, glaube ich, kommt mit der Haltung der Barmherzigkeit bei Jesus, bevor er solche Worte wie deine Sünden sind dir vergeben oder im geh hin und sündige nicht mehr oder auch ich verurteile dich nicht, immer etwas verbunden ist, von dem wir, glaube ich, wirklich sehr konkret etwas lernen können. Die Bereitschaft, wie wir es auch eben gesagt haben, so mit dem Mitleiden, dieses mitfühlende Herz zu haben, das sich in etwas ganz Konkretem äußert, was meiner Ansicht nach heute Mangelware ist, dass ich den anderen wirklich anschaue, dass ich ihn oder sie in dieser konkreten Situation wahrnehme. Ein ganz konkretes Beispiel, wenn ich durch die Innenstadt gehe, egal in welcher Stadt, sehe ich ja immer wieder Leute, die dort sitzen und betteln. Da kann ich natürlich etwas aus meinem Portemonnaie herauszücken, dran vorbeigehen, es fallen lassen und weitergehen und sagen, ich habe was Gutes getan. Ich kann aber auch stehen bleiben, das ist jetzt so ein Paradebeispiel, um diesen Menschen anzuschauen, vielleicht ein paar Worte zu wechseln und ganz konkret an seiner Situation, auch wenn ich sie nicht von hier auf jetzt ändern kann, Anteil zu nehmen. Und das ist etwas, was das Handeln Jesu doch im Innersten ausmacht. Diese Fähigkeit, den anderen wahrzunehmen, ihn anzuschauen und deswegen auch Möglichkeiten zu finden, ihm konkret zu helfen. Das, meine ich, ist ganz konkret in unserem Leben auch lebbar und, wenn wir es noch nicht so können, sicherlich auch erlernbar.
Papst Franziskus hat ja auch diesen schönen Ausdruck gesagt, Barmherzigkeit als Lebensstil, also etwas, was uns in Fleisch und Blut übergehen sollte. Da hat vermutlich jeder, wie Sie es gerade gesagt haben, andere Situationen, wo man wüsste, ach, da könnte man vielleicht barmherzig sein. Und ganz konkret gibt es ja die 7 geistlichen und die 7 leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Die werden Sie uns auch noch in den folgenden Sendungen dann genauer ja, darstellen, erklären. Kann man denn dann sagen, das sind so, ich würde es jetzt mal sagen, wie so Stufen einer Leiter. Also ich muss nicht gleich komplett die ganze Leiter nach oben, sondern ich fange vielleicht mal mit einem Werk der Barmherzigkeit an und angel mich dann so langsam nach oben.
Absolut. Also würde ich genau so sehen. Denn je größer unser Vorsatz ist, desto schmerzlicher ist nachher der Fall, wenn ich merke, ich habe es nicht vollbracht, sondern dass ich mir mal einen Aspekt herausnehme, und ich glaube, das geschieht vor allen Dingen in der Atmosphäre des Gebetes, mal zu schauen, was sagt mir der Geist Gottes, was momentan für meine Situation, für meine Lebenssituation wichtig ist, dass ich da etwas heraus erkenne, genau dieses Werk der Barmherzigkeit möchte ich mal in den Mittelpunkt, ins Zentrum meines Bemühens stellen und dann wirklich sehr geduldig, sehr bereitwillig daran arbeiten. Und dann, glaube ich, merkt man schon mit der Zeit, auch wenn man sich selbst darüber Rechenschaft gibt oder auch in der Gewissenserforschung Gott gegenüber Rechenschaft ablegt, natürlich, dass nicht alles gelingt, aber dass dennoch auch etwas in mir verändert wird. Und da ist man schon auf der ersten Stufe der Leiter.
Ja, danke, Herr Professor Uhli. Wir werden diese ganze Leiter noch genauer mit Ihnen betrachten. Eben habe ich schon angekündigt, am 29.10. dann die nächste Sendung, Spiritualitätssendung am Samstag um 14 Uhr mit dem Thema Leibliche Werke der Barmherzigkeit und Professor Dr. Christoph Uhli. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt heute die Spiritualitätssendung. Eine kleine Reihe hatten wir über die Barmherzigkeit von Johannes Paul II., Papst Benedikt XVI. Und Papst Franziskus. Wenn Sie möchten, können Sie alle diese drei Sendungen natürlich nochmal nachhören bei uns als Podcast unter www.horeb.org. Einfach ein bisschen stöbern, da finden Sie dann die Sendungen und Sie sind auch eingeladen, diese weiterzugeben, wenn Sie möchten. Also einfach diese Barmherzigkeit ein bisschen in die Welt hinaustragen, wie es auch das Anliegen von Papst Franziskus ist. Herr Professor Uhli, ich sage Ihnen herzlichen Dank für diesen Vortrag, für Ihre Gedanken und darf Sie jetzt bitten, diese Sendung noch mit Ihrem Segen abzuschließen.
Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Mutter der Barmherzigkeit, des heiligen Josef sowie aller Heiligen und Seligen des Himmels, segne und geleite euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank. Es verabschiedet sich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Regina Freie.